Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Monika Seinscher am Mikrofon. Herzlich willkommen. Wir haben heute das größte Raubtier im Programm, das wahrscheinlich jemals in den Meeren unserer Welt gelebt hat. Und wir fragen, was es mit den beiden Sicherheitslücken bei Apple auf sich hat. Zuerst aber geht es um ein Problem, das Sie wahrscheinlich selbst sehen können, sobald Sie aus dem Fenster schauen. Die aktuelle Hitzewelle stresst die Bäume in Deutschland. Hier in Köln haben viele schon ihre Blätter abgeworfen. Die Technische Universität München untersucht seit 20 Jahren den Zustand der deutschen und europäischen Wälder und veröffentlicht ihre Ergebnisse regelmäßig im Waldzustandsmonitor. Und der zeigt, dass die Wälder in diesem Sommer in einem so schlechten Zustand sind wie nie zuvor seit Beginn des Projekts. Volker Mrasek berichtet.
Alarmstufe Rot für Deutschlands Wälder. Noch nie standen so viele von ihnen unter so starkem Trockenstress wie in diesem Sommer. Die Lage ist schlimmer als bei allen anderen Hitzewellen der letzten zwei Jahrzehnte. Selbst das extreme Dürrejahr 2018 wird deutlich übertroffen. Das ergibt sich aus dem Waldzustandsmonitor der TU München, einem Projekt, das Spektralaufnahmen von US-Umweltsatelliten nutzt. Sie sind schon seit 2001 im All. Ihre Beobachtungen zeigen, wie grün und vital die Vegetation am Erdboden ist. Betreut wird der Monitor von dem Waldökologen Alan Buras. Frisch ausgewertet seien im Moment die Daten bis Anfang Juli, sagt der TU-Forscher.
Und was wir jetzt beispielsweise für den 4. Juli sehen, ist, dass eine dreimal so große Fläche im Vergleich zu 2018 den niedrigsten jemals beobachteten Grünheitswert hat. Also im Prinzip ist jetzt eine dreimal so große Fläche wie 2018 unter extremem Stress. Wir sprechen jetzt von ca. 20.000 Quadratkilometern in Deutschland. Ein Sechstel ungefähr von der Waldfläche Deutschlands.
Die Satelliteninstrumente liefern Farbsignale in unterschiedlichen Schattierungen. Über den Wäldern sind sie im Moment nicht tief, sondern blassgrün.
Und das ist darauf zurückzuführen, dass beispielsweise jetzt bei laubwerfenden Bäumen das Chlorophyll abgebaut wird, also im Prinzip das, was auch im Herbst passiert. Und dann verändert sich die Grünheit der Krone. Bei Kiefern beobachten wir das natürlich auch. Also da sterben dann tatsächlich auch die Nadeln ab. Und das passiert eben auch unter extremer Trockenheit.
Ein Farbpixel in den Satellitenbildern entspricht einer Waldfläche von etwas mehr als 5 Hektar. Einzelne Bäume oder Baumarten kann man so nicht unterscheiden. Dafür deckt der Waldzustandsmonitor aber ganz Deutschland ab, wie Alan Buras hervorhebt.
Basierend auf den Erfahrungen, die wir mit dem Waldzustandsmonitor gemacht haben, deutet das an, dass wir in diesen Pixeln nicht immer, aber oft auch ein erhöhtes Absterben von Kronenteilen oder gar ganzer Bäume erwarten können.
Das alles deckt sich mit Beobachtungen von Tanja Sanders. Sie forscht am Thünen-Institut für Waldökosysteme im brandenburgischen Eberswalde. Bei vielen Bäumen sei der Saftfluss in die Blattkronen inzwischen versiegt, berichtet die Geografin.
So eine Art Sommerruhe tritt da wirklich ein, die wir sonst aus unseren Regionen nicht kennen.
Schon 2018 sei das Phänomen aufgetreten. In diesem Sommer lasse es sich an zahllosen Bäumen beobachten.
Dass sie dann im Juli bei hoher Trockenheit später ausbilden und einfach sagen, so, das Jahr ist beendet. Andere, ja, wachsen weiter, haben dann aber das Problem, dass sie oft durch eine Embolie, also wirklich durch den Abriss der Wasserleitfäden, große Probleme bekommen. Und diese unterschiedlichen Strategien können dazu führen, dass wir einfach ein selektives Absterben haben über alle Baumarten hinweg. Wir sind dann noch in den Auswertungen, um wirklich zu verstehen, was da passiert.
Die Bodentrockenheit nehme inzwischen dramatische Ausmaße an, klagt die thüringische Forstverwaltung. Schon seit Wochen sei in vielen Wäldern bis in 1 Meter Tiefe kein Wasser mehr verfügbar. Trockenschäden an Bäumen nehmen rasant zu. In Laubholzbeständen und Forstkulturen, an Wegrändern und Bergkuppen. Deutlich sichtbar ist das zum Beispiel an der Wartburg bei Eisenach. In anderen Regionen spitzt sich die Lage ebenfalls zu, so etwa in Bayern bei Alan Buras.
In Franken haben wir auch einen Hotspot, wo zurzeit wirklich ein massives Absterben von Einzelbäumen stattfindet. Buche, Kiefer, Fichte. Das sind eigentlich so fast alle Leitbaumarten, die wir in Deutschland so haben, dabei.
Nur jede 5. Fichte oder Eiche hatte im vergangenen Jahr eine intakte Krone und nur jede 6. Kiefer oder Buche. So steht es im jüngsten Waldzustandsbericht. Die Bilanz nach dem diesjährigen Extremsommer wird wahrscheinlich noch schlechter ausfallen.
Volker Mrasek war das über die Ergebnisse des aktuellen Waldzustandsmonitors. Der Megalodon war der größte Hai, den die Welt jemals gesehen hat. Die Art starb vor etwa 3 Millionen Jahren aus und hinterließ überall auf der Welt unzählige versteinerte Zähne. Einige von ihnen bis zu 18 Zentimeter lang. Daraus lässt sich schließen, dass dieser Hai sehr, sehr groß gewesen sein muss. Wesentlich mehr weiß man allerdings bis heute nicht, denn wie bei allen anderen Haien auch, bestand sein Skelett nicht aus harten Knochen, sondern aus weichem Knorpel und hat sich nur ganz selten in Fossilien erhalten. Trotzdem präsentiert ein internationales Forscherteam diese Woche in Science Advances ein komplettes 3D-Modell eines Megalodon, aus dem es sogar ableitet, was dieser Hai wohl gefressen hat und wie schnell er schwamm. Ich habe den Erstautor Jack Cooper von der Universität Swansea in Wales gefragt, wie sie das gemacht haben.
So, teeth are by far the most common fossils you will find of sharks, including Megalodon.
Zähne sind mit Abstand die häufigsten Fossilien von Haien, auch vom Megalodon. Aber davon wissen wir noch nicht, wie der Hai ausgesehen hat. Um ein 3D-Modell dieser Art zu erstellen, brauchten wir daher etwas ganz Besonderes. Und das haben wir in einem Museum in Belgien gefunden. Dort liegt seit den 1860er Jahren eines der ganz wenigen Skelettfossilien eines Megalodon. Es ist ein Teil der Wirbelsäule des Tiers. Dieses Fossil ist etwas ganz Außergewöhnliches. Es hat fast 150 Wirbel von ein und demselben Hai.
Und was haben Sie mit den vielen Zähnen und diesem einen erhaltenen Wirbelsäulenstück gemacht in Parts?
So we 3D scanned every single one of the.
Wir haben einen 3D-Scan von jedem einzelnen Wirbel des Fossils erstellt, sowie von Megalodon-Zähnen. Dann haben wir noch 3D-Scans des Schädels und des Körpers eines großen weißen Hais genutzt und das alles in einem Computermodell zusammengeführt. Die beiden Arten sind zwar nicht sehr nah miteinander verwandt, aber sie sind, was wir ökologische Analoga nennen. Ihre Zähne sind recht ähnlich. Und sie haben sich vermutlich von sehr ähnlichen Dingen ernährt, nämlich von Meeressäugern. Darauf weisen auch Megalodon-Bissspuren auf Walfossilien hin. Und sie hatten vermutlich ein ähnliches Verhältnis von Körperlänge zur Magengröße. Das bedeutet, wir können den Megalodon mit der besten verfügbaren Technologie und der Hilfe des weißen Hais relativ gut rekonstruieren. Und von dem so entstandenen 3D-Modell ausgehend können wir alle möglichen Dinge ableiten. Wir können berechnen, wie groß das Tier war, dem das Wirbelsäulenteil gehörte, und wie schwer es war. Und das Gewicht wiederum sagt viel darüber aus, wie es sich bewegte und was es gefressen hat.
Was haben Sie dabei herausgefunden?
So the first thing we learned was that this specimen would have belonged to a shark that was about 16 meters.
Das erste, was wir gelernt haben, war, dass der Megalodon, dessen Wirbel wir untersucht haben, etwa 16 Meter lang gewesen sein muss, also ein sehr großes Tier. Und es hat unseren Berechnungen zufolge 61 Tonnen gewogen. Das ist gigantisch. Wenn wir diese Körpermaße mit denen moderner Haie vergleichen, können wir davon hochrechnen, dass dieser Megalodon mit einer Geschwindigkeit von 5 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen sein muss. Und das bedeutet, dass er jeden Tag sehr große Distanzen überwinden konnte. Möglicherweise konnte er ganze Ozeane durchqueren und war damit sehr wichtig für den Transport von Nährstoffen zwischen verschiedenen Weltregionen. Außerdem zeigt unser Modell, dass der Magen des Megalodon vermutlich groß genug war, um einen ganzen Schwertwal zu verschlingen, also den größten Räuber der heutigen Ozeane. Unseren Berechnungen zufolge hatte er einen täglichen Kalorienbedarf von 98.000 Kilokalorien. Er brauchte also jede Menge Nahrung. Dabei hat er möglicherweise große Beutetiere bevorzugt, die viel Energie lieferten für seine langen Wanderungen.
From your model and from the. Wenn wir jetzt von Ihrem Modell und Ihren Schlüssen daraus ausgehen, was hätte denn so ein superschneller Riesenräuber für die Ökosysteme damals bedeutet?
So what it means is that Megalodon would have actually been.
Es bedeutet, dass der Megalodon wahrscheinlich ein sehr wichtiger Teil dieses Ökosystems war. Er war vielleicht ein sogenannter Spitzenprädator, der auf einer höheren trophischen Stufe stand als jedes Meeresraubtier heute. Und da er wahrscheinlich weltweit unterwegs war, hat er vermutlich im globalen Maßstab seine Beutetiere reguliert und Nährstoffe verteilt. Er hat also das gesamte Nahrungsnetz im Meer reguliert. Als er dann vor etwa 3 Millionen Jahren ausstarb, hat das vermutlich alle möglichen kaskadierenden Effekte gehabt und das gesamte Nahrungsnetz in den Ozeanen dramatisch verändert. Die Wale zum Beispiel, die der Megalodon gejagt hat, wurden plötzlich größer. Und das sehen wir auch an Walfossilien aus der Zeit, kurz nach dem Aussterben des Megalodon.
Relatively soon after Megalodon goes extinct.
Der superschnelle Urzeithai Megalodon, das war Jack Cooper von der Universität Swansea in Wales. Guatemala in Mittelamerika gehört zu den Ländern, die besonders stark vom Klimawandel betroffen sind. In manchen Gegenden ist bereits jetzt die Ernährung der Bevölkerung in Gefahr. Gebraucht werden günstige und zugleich einfache Methoden, um die Landwirtschaft an die veränderten Bedingungen anzupassen. Hoch über dem Atitlansee liegt die Landwirtschaftsschule der Organisation SEDWAC. Dort hat sich Katharina Nicolait angeschaut, wie sowohl traditionelle als auch moderne Methoden dabei helfen können.
Die Menschen hier sehen, dass der Klimawandel heftigen Regen bringt, der nicht zur richtigen Zeit fällt, und lange Trockenzeiten. Das beunruhigt sie sehr. Wir versuchen, alte Anbaumethoden wiederzubeleben, die die Bauern dann auf ihren Feldern einsetzen können.
Der Agraringenieur Kokaib Salochyak steht in einem Modellfeld, in dem scheinbar alles durcheinander wächst. Doch was auf den ersten Blick chaotisch wirkt, ist eine traditionelle Milpa. In dieser gut durchdachten Mischkultur ergänzen sich die Pflanzen gegenseitig. Bäume sorgen für Schatten, großblättrige Kürbispflanzen bewahren die Erde vor dem Austrocknen und liefern natürlichen Dünger. Das Saatgut für diese Vielfalt an Nutzpflanzen produziert Kokaib Salochyak selbst.
La Milpa nunca se ha quedado estancado.
Die Pflanzen auf einem Feld durchlaufen eine Evolution. Jahr für Jahr passen sie sich an. Wenn die Bauern beispielsweise beim Mais die jeweils besten Samen für die Aussaat zurückbehalten, wählen sie Saatgut aus, das mit klimatischen Widrigkeiten besser zurechtkommt.
Diese Technik ist uralt und wurde jahrhundertelang in den Bergen Guatemalas praktiziert. In den letzten Jahren ging sie verloren, denn viele Bauern haben lieber Saatgut eingekauft, statt es mühsam zu verlesen. Doch die Rückkehr zu indigenen Traditionen löst nicht alle Probleme. Der althergebrachte Aussaatkalender ist angesichts des unzuverlässig gewordenen Klimas keine große Hilfe mehr, erzählt José Fidel Ruiz Lobos.
Aquí en Guatemala, casi en todo el país, normalmente,
in fast ganz Guatemala ist der April traditionell der Monat der Aussaat, denn das war der Monat, in dem die Regenzeit begann. Doch in den letzten Jahren hat sich die Regenzeit verschoben, sie ist nicht mehr stabil. Deshalb fragen sich die Leute, soll ich jetzt säen, soll ich nicht säen, was mache ich?
Es braucht neue Methoden. Deshalb hat SEDWAC in 10 Dörfern der Umgebung einfache Wetterstationen aufgestellt. Bislang messen sie nur die Regenmengen. Als nächstes soll auch die Temperatur erfasst werden.
Mit diesen Daten können die Bauern ihre eigene Analyse machen. Sie sehen, ob sich der Regen stabilisiert. So müssen sie nicht auf gut Glück agieren, sondern können aufgrund dieser wissenschaftlichen Basis die Entscheidung treffen, ob sie mit der Aussaat beginnen sollten oder nicht.
Einer dieser einfachen Regenmesser steht auf dem viel zu trockenen Maisfeld von Mayra Virginia Samines Cumes.
Este pluviómetro fue instalado en junio.
Sie ist erst seit ein paar Monaten ehrenamtliche Wetterbeobachterin. Alles, was sie dafür wissen muss, hat Mayra Virginia Samines Cumes in einem Workshop gelernt.
Das ist nichts Kompliziertes. Ich schreibe auf, wie viele Milliliter Regen gefallen sind. Das mache ich immer morgens zwischen 6 und 6.30 Uhr. Da hat die Sonne noch nicht so viel Kraft und das Wasser ist noch nicht verdunstet. So bekommen wir exakte Daten.
Außerdem hält die junge Bäuerin fest, wie stark der Regen war, ob es heftig geschüttet oder nur genieselt hat. Ihre Daten und Beobachtungen leitet Mayra Virginia Samines Cumes an SEDWAC weiter, wo sie in eine größere Analyse zum Klimawandel einfließen. Noch wichtiger aber ist, dass sie sie mit den anderen Bauern im Dorf teilt.
Das ist der Schlüsselpunkt, denn mit diesen Informationen können wir bessere Entscheidungen treffen und die Auswirkungen des Klimawandels abmildern.
Für die Menschen in Guatemala ist das überlebenswichtig. Denn obwohl das mittelamerikanische Land kaum etwas zur Klimakrise beigetragen hat, ist es besonders davon betroffen.
Das war ein Beitrag von Katharina Nicolait. Mehr zu diesem Thema hören Sie hier am Sonntag um 16.30 Uhr. Dann heißt es bei Wissenschaft im Brennpunkt: Doppelte Klimaungerechtigkeit, wie Guatemala für die Krise bezahlt. Jetzt aber erstmal zu einem Thema, das die meisten Nutzer von Apple-Geräten seit gestern aufgeschreckt haben dürfte. Gleich zwei massive Sicherheitslücken machen iPhones, iPads und Mac-Rechner unsicher. Unser Computerexperte Peter Welchering ist mir zugeschaltet. Herr Welchering, was sind das denn genau für Sicherheitslücken?
Also die zuerst gefundene Sicherheitslücke, die betrifft die WebKit-Software von Apple. Diese WebKit-Software, die sorgt dafür, dass Inhalte von Webseiten eben im Browser dargestellt werden. Und bei iPhones und iPads nutzen eigentlich alle installierten Browser diese WebKit-Software. Und ist auf so einer Website, die man aufruft, dann etwa Schadsoftware hinterlegt, dann lässt diese Sicherheitslücke in der WebKit-Software eben den Schadcode einfach in das System. Und da kann dann beispielsweise Spionagesoftware installiert werden und das Smartphone, das Tablet, der Computer, die können so übernommen werden von einem Angreifer.
Und die zweite Sicherheitslücke?
Ja, die geht direkt ins Herz des Betriebssystems. Die ist als zweite gefunden worden. Angreifer, die diese Sicherheitslücke dann direkt im Betriebssystem ausnutzen, die können das gesamte System übernehmen. Das heißt, das kann auch spioniert werden. Alle dort gespeicherten Daten, die können eben ausgelesen werden. Es kann aber auch als Angriffsgerät in einem breiteren Netzwerk verwendet werden, um damit eben Attacken zu fahren. Und die Bandbreite der Schadsoftware, die darüber ausgeführt werden kann, die ist wirklich ziemlich, ziemlich groß.
Wie hat denn Apple überhaupt von diesen Sicherheitslücken erfahren?
Also Apple wurde nach eigenen Angaben von einem anonymen Sicherheitsforscher auf die Lücken aufmerksam gemacht. Ob der nun dafür von Apple Geld bekommen hat oder nicht, das wissen wir nicht. Und wir wissen auch nicht, wer von diesen Lücken sonst noch weiß und die vielleicht auch einsetzt. Aber was wir wissen ist, dass eben strukturell ähnliche Sicherheitslücken von Geheimdiensten und auch von den Herstellern von Spionagesoftware ganz oft verwendet werden.
Das heißt, solche Lücken sind gar nicht so selten.
Nein, vergleichbare Sicherheitslücken, die gibt es im Dutzend besser. Und es gibt sie nicht nur für Apple-Betriebssysteme, sondern die gibt es auch bei Windows, die gibt es für Android. Die gibt es allerdings etwas weniger dann auch für Unix-Systeme in allen Varianten.
Aber gerade Apple rühmt sich doch immer wieder dafür, dass seine Geräte besonders sicher seien. Ist das dann einfach nur geschicktes Marketing oder ist da was dran?
Also da ist ein bisschen dran, aber das ist auch sehr breites Marketing. Tatsächlich gelten Apple-Mobilbetriebssysteme, also das iOS, als etwas sicherer als etwa Android. Aber es gibt eben auch da, wie bei jeder Software, Sicherheitslücken. Und die werden in der Regel dann von Sicherheitsforschern entdeckt, die sich systematisch auf die Suche nach solchen Lücken begeben. Und die arbeiten entweder für Unternehmen, um deren Software dann abzusichern, oder die bieten ihre Sicherheitslückenfunde eben auf entsprechenden Auktionsplattformen an. Und dann bekommt derjenige die Lücke, der am meisten dafür zahlt. Und deshalb tummeln sich auf solchen Plattformen auch Hersteller von Überwachungssoftware oder eben Mitarbeiter von Geheimdiensten. Und weil eine ganz beträchtliche Zahl dieser Sicherheitsforscher bis Ende Februar in der Ukraine gearbeitet hat, sind seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine übrigens auch die Angebote von Sicherheitslücken auf diesen Handelsplattformen schon, muss man so sagen, etwas zurückgegangen.
Das heißt aber nicht, dass es weniger Sicherheitslücken gibt, oder?
Nein, das heißt nicht, dass es weniger Sicherheitslücken gibt. Die werden eben nur nicht gefunden. Und wenn sie nicht gefunden werden, dann können dafür auch keine Software-Updates geschrieben werden. Apple hat die nun sehr zeitig gefunden und hat eben auch entsprechende Software-Updates geschrieben. Und das hatte eben zur Folge, dass Apple, als die gestern dann gesagt haben, hier sind zwei Sicherheitslücken, Vorsicht, auch gleich sagen konnte, wir haben auch schon die entsprechenden Sicherheits-Updates dazu gefunden. Die könnt ihr euch herunterladen und installieren. Und macht es bitte gleich. Und es gab sogar noch Sondermeldungen, also besonders betroffene Gruppen, insbesondere Politiker und Journalisten, weil die besonders oft und besonders gern ausgespäht werden, die sollten sich das eben sofort herunterladen und auch installieren, damit diese Lücke gedeckt ist. Das Problem dabei geht allerdings sehr viel weiter. Diese Lücken tauchen immer wieder auf, weil eben die gesamte Betriebssoftware da sehr anfällig ist.
Vielen Dank, das war Peter Welchering über die Sicherheitslücken bei Apple. Was heute sonst noch in der Welt der Wissenschaft passiert ist, hat Lucian Haas zusammengetragen.
In Südspanien ist eine große Steinzeitstätte entdeckt worden. Es handelt sich um eine Ansammlung von 500 ein bis drei Meter großen Steinen. Diese sind in 26 langen Reihen und auch zwei großen Steinkreisen aufgestellt. Nach Angaben spanischer Archäologen handelt es sich damit um einen der größten megalithischen Komplexe aus der Steinzeit in Europa. Viele der Steine liegen noch tief vergraben. Entdeckt wurden sie, als auf einem 600 Hektar großen Grundstück in der Provinz Huelva eine Avocado-Plantage angelegt werden sollte. US-Forscher haben die Effizienz der Photosynthese bei Sojapflanzen derart gesteigert, dass sie mehr als 20% mehr Ertrag liefern. Wie die Forschenden im Fachmagazin Science berichten, veränderten sie dafür mit gentechnischen Methoden die Steuerung der Photosynthese in den Blättern. Bei der Photosynthese nutzen Pflanzen die Energie des Sonnenlichts, um aus Kohlendioxid und Wasser Zuckermoleküle aufzubauen. Bei zu starker Sonneneinstrahlung fahren sie den Prozess allerdings herunter, um Schäden zu vermeiden. Nimmt die Einstrahlung ab, etwa im Schatten einer Wolke, braucht es dann eine Weile, bis die Photosynthese wieder anspringt. Den Forschern ist es gelungen, drei Gene der Pflanzen so zu verändern, dass dieser Regelmechanismus gewissermaßen schneller schaltet. Wer an Corona erkrankt, ist im Durchschnitt noch 5 Tage nach dem Auftreten der ersten Symptome infektiös. Das berichten Forschende des Imperial College London im Fachjournal The Lancet Respiratory Health. Ihre Studie basiert auf Daten zu 57 Menschen, die sich zu Hause bei einem bereits Corona-kranken Partner ansteckten. Bei ihnen wurden täglich PCR- und Corona-Schnelltests gemacht. Zudem führten sie ein Tagebuch der Symptome. Bei den eingesetzten Schnelltests zeigte sich, den Beginn der Infektiosität konnten sie nicht zuverlässig erkennen. Sie zeigten aber deutlich das Abklingen der Virenlast. Die Dinosaurier könnten nicht nur einem Asteroiden zum Opfer gefallen sein. Ein internationales Forschungsteam hat im Atlantik, 400 Kilometer vor der westafrikanischen Küste von Guinea, einen weiteren verdächtigen Einschlagkrater entdeckt. Ersten Datierungen nach entstand er vor rund 66 Millionen Jahren. Es ist ungefähr die gleiche Zeit, zu der auch der Asteroid Chicxulub, dem das Ende der Dinosaurier zugeschrieben wird, im Golf von Mexiko einschlug. Der sogenannte Nadir-Krater ist zwar mit knapp 8 Kilometer Durchmesser rund 20 Mal kleiner als der von Chicxulub, der Einschlag von Nadir könnte allerdings auch eine dutzende Meter hohe Tsunamiwelle ausgelöst haben. Der Tsunami dürfte damals, zumindest regional, katastrophale Folgen gehabt haben, schreiben die Forschenden im Fachjournal Science Advances. Moskitos brechen die gängigen Regeln des Riechens. Ihre Riechzellen sind nicht, wie sonst bei Wirbeltieren und Insekten üblich, immer nur für einen Duftstoff empfänglich. Vielmehr sind sie mit Rezeptoren bestückt, die gleich einen ganzen Cocktail von Aromen wahrnehmen. Das haben Forschende der Boston University entdeckt, als sie den Aufbau des Riechsystems in den Antennen von Moskitos der Art Aedes aegypti im Detail untersuchten. Der Fund erklärt unter anderem, warum Mückenrepellenzien oder auch gentechnische Blockaden der Riechrezeptoren oft nur begrenzt wirken. Die Moskitos erkennen den Menschen stets anhand vieler Duftsignale parallel. Die Studie ist im Fachjournal Cell erschienen.
Sternzeit, 19. August. Die Invasion von der zenitnahen Vega. Die Serie Invasion von der Vega ist eine legendäre Science-Fiction-Reihe aus den 60er Jahren. Der vermeintliche Heimatstern der kosmischen Bösewichte steht gegen 22 Uhr nahe dem Zenit. Die blau-weiß strahlende Vega gehört zu den hellsten Sternen am gesamten Himmel. Allerdings spielt sie im amerikanischen Original keine Rolle. Dort heißt die Serie einfach Die Invasoren, deren Herkunft offen bleibt. Sie kommen aus einer anderen Galaxie, ist die einzige Angabe in der Urfassung. Die Eindringlinge müssten dann Millionen Lichtjahre im engen Raumschiff zurückgelegt haben. In der Übersetzung wurde daraus, sie kommen von einem Planeten der Vega. Dann betrug die Strecke nur 25 Lichtjahre, das sollte zu schaffen sein. Die Serie beginnt damit, dass der Architekt David Vincent zufällig die Landung der Invasoren beobachtet, die wie Menschen aussehen. Allerdings findet die Polizei keine Spuren und glaubt ihm nicht. Die Außerirdischen sind blutleer, haben keinen Puls und verraten sich durch einen abgespreizten kleinen Finger. Wenn sie sterben, zerstrahlen sie und nichts bleibt zurück. Die Serie, die den Kampf einiger Menschen gegen die Invasoren beschreibt, kommt ohne viele Spezialeffekte aus und lebt von einer packenden Dramaturgie. Zugleich spielt man mit der im Kalten Krieg verbreiteten Furcht vor der kommunistischen Unterwanderung. Die Wissenschaft stimmt nicht so ganz. Um die Vega kreist kein Planet. Dort gibt es aber immerhin eine Staubscheibe, in der sich wohl gerade Planeten bilden.
Das war's für heute mit Forschung aktuell und Monika Seinsche. Nach uns um 17.05 Uhr kümmern sich die Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft um den Verkehrsgerichtstag, bei dem Vorschläge zur Radverkehrssicherheit ein Thema waren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.